Manchmal habe ich so einen Moment, wo ich denke, gehst du in deinen alten Job zurück? Was ist eigentlich dein alter Job? Psychiatriepfleger oder Elektriker oder was? Oder was ist denn, wo sind deine Wurzeln? Was ist eigentlich das, was du richtig gelernt hast? Was so? Und das ist ja die erste Berührung. Das ist natürlich ein volkseigener Betrieb mal so richtig keine Verantwortung. Einfach mal so, dass einem gesagt wird, was man zu machen hat. Och, wer? Das ist so eine leichte Sehnsucht. Und ich frage mich manchmal, ob auch Menschen, die schon lange in der Politik sind, die ähnliche Sehnsucht haben. Einer, der schon sehr lange in der Politik ist, ist Michael Panse. Er ist Kommunalpolitiker, auch Landespolitiker und Politiker durch und durch. Ich kenne ihn nicht anders. Und jetzt ist er zu Gast im Studio. Schönen guten Tag, Herr Panse.
Einen schönen guten Tag, hallo.
Haben Sie manchmal das Gefühl, ich muss alles hinschmeißen, ich habe die Nase voll, ich mache das schon einfach viel zu lange?
Zum Glück in den letzten paar Jahren nicht. Ich bin froh darüber, dass ich sozusagen auch verwurzelt bin und einen anständigen Beruf mal gelernt hatte, aber ich bin seit inzwischen 28 Jahre mit Politik beschäftigt, viele Jahre als Geschäftsführer Jungen Union, danach dann auch hauptamtlich als Landtagsabgeordneter, jetzt zunächst erstmal natürlich auch wieder mit Leidenschaft Kommunalpolitiker. Ich mache es gerne und das ist das, was ich dann auch denjenigen sage, die sich engagieren wollen. Man muss es mit einer gewissen Leidenschaft machen, wenn nicht, sollte man es lassen, das ist in jedem anderen Beruf auch so.
Aber es gibt doch sicher Momente, also jetzt nach der Niederlage jetzt, also wirklich CDU in der Opposition geschickt im Landtag hin, wir haben kein Mandat mehr bekommen. Und dann irgendein Posten und so, gab es dann irgendeinen Punkt, wo ich sage, ich mache mal was ganz anderes.
Ja, also beruflich in jedem Fall. Ich war ja 10 Jahre Landtagsabgeordneter, das war Beruf Politiker. Danach war ich etliche Jahre als Generationenbeauftragter im Sozialministerium, danach als Leiter der Elternakademie bei der Stiftung Familiensinn. Also es ist nicht so, dass ich nicht auch andere Sachen außer Politik machen würde. Meine Brötchen, mein Brot verdiene ich mit Jobs, wo ich auch arbeiten gehe. Momentan ist es die Kommunalpolitik, die mich natürlich fesselt und nach Feierabend sehr stark beschäftigt. Die Idee, etwas Neues anzufangen, also ich hatte das in meinem Leben ein paar Mal. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe immer das Glück gehabt, dass ich Sachen machen konnte, die ich mit Spaß gemacht habe, die ich gerne gemacht habe. Und ich glaube, das gilt für jeden in seinem Beruf, wenn er mit Freude früh auf Arbeit geht und das gerne macht, ist es egal, welchen Job er macht, er fühlt sich ausgefüllt.
Momentan sind Sie Mitarbeiter der Landeszentrale für politische Bildung.
Ja,
das ist gerade aktuell. Und wenn man sich mal so recherchiert ein bisschen zu Ihnen, dann kommt man interessanterweise, und das habe ich heute vor zwei Tagen gelernt, als ich den Wikipedia-Artikel über Sie gelesen habe, und jeder Mensch hat ja einen Wikipedia-Artikel, und da habe ich gelesen, dass das Arbeitsgericht tatsächlich von einem Versorgungsposten spricht. Ich dachte immer, Versorgungsposten sind die, also es ist so bösartig von der politischen Konkurrenz genannt, der hat jetzt einen Versorgungsposten bekommen. Aber es sagt tatsächlich, dass das Arbeitsgericht Erfurt hat das Wort Versorgungsposten in den Mund genommen und hat, da ging es um die Stelle, die sie als Generationenbeauftragte hatten und dann durch die neue Regierung dann verloren haben. Ist das was Legitimes, dass, wenn die Partei sagt, der hat lange Zeit für uns gearbeitet und bis er wieder ein Mandat hat oder bis er wieder irgendwas anderes hat, wo er Parlamentarier sein kann, kriegt er einen Posten? Ist das legitim?
Nein, das ist nicht legitim und war in dem Fall auch nicht so. Also ich muss dazu sagen, das Arbeitsgericht hat damals einen Arbeitsgerichtsprozess am Ende der Zeit, in der ich als Generationenbeauftragter im Ministerium war, entschieden. Da gibt es viele quer durch alle Fraktionen, die gesagt haben, ich hätte den Job auch durchaus ordentlich gemacht, aber ich habe damals zur Kenntnis nehmen müssen, dass die neue Regierung da einen Wechsel wollte in diesem Bereich. Moment, also vorher war es eine große Koalition. In der großen Koalition war ich unter der Sozialministerin Heike Taubert, Generationenbeauftragter und für Antidiskriminierungsfragen im der Landesregierung zuständig. Das habe ich gerne gemacht. Ich habe dann allerdings zur Kenntnis nehmen müssen, als dann die rot-rot-grüne Regierung dran war, dass die gesagt haben, sie wollen es neu strukturieren. Das führt am Ende zu einem Arbeitsstreit. Das, was ich heute mache, hat mit dem nichts mehr zu tun, weil das bei der Landeszentrale für politische Bildung als Mitarbeiter dort den Online-Bereich, den ich dort zu vertreten habe, aber auch Themen, fachliche Themen, die ich dort zu vertreten habe, das mache ich gerne und da ist die Auswahl zweifellos nicht als Versorgungsposten gefallen. Dazu ist es inzwischen auch sehr lange her. Also ich habe vor 10 Jahren war ich Landtagsabgeordneter. Es ist auch nicht entgegen der landläufigen Meinung durchaus nicht üblich, dass diejenigen, die Mandate verlieren, die Ämter verlieren, automatisch versorgt werden. Auch da geht es in der Regel danach, ob sie zumindest zumindest ein Mindestmaß an fachlicher Qualifikation für die Tätigkeiten haben. Ich kenne leider auch Kollegen, die viele Jahre gebraucht haben, um wieder im Berufsleben Schritt zu fassen. Das ist leider auch wie im normalen, wie im richtigen Leben.
Können Sie verstehen, dass Leute dann, die sowas lesen, die sehen, ach ja, der Panz und so, der ist ja eh versorgt, weil die Partei kümmert sich doch um den, da gibt es ja diese Versorgungsmentalität, dass die schimpfen und dann meckern und dann gar nicht mehr auf die Themen und auf das gucken, was sie eigentlich zu bieten haben oder was sie als politische Diskussion in den Ring werfen?
Ja, also das kann ich durchaus verstehen und diese Argumente begegnen mir ja auch. Insofern spricht man dann mit den Menschen, versucht zu erklären, dass auch das, was man sozusagen in seinem Berufsleben gemacht hat, dass das immer den Anspruch haben muss, dass man das so ordentlich macht, dass man auch möglicherweise Alternativen dann ruhigen Gewissens angehen kann. Ich glaube, das sollte für jeden der Anspruch sein und nicht eben die Mentalität, ich war einmal in der Funktion und jetzt kümmert sich jemand um mich. Das ist eben in der Tat, das wäre dem normalen Bürger oder ist dem normalen Bürger nicht zu vermitteln. Deswegen ist da zu Recht die Aufregung groß. Aber man muss das auch aushalten, man muss das dann auch diskutieren und erklären können.
Bevor wir zu dem eigentlichen Grund kommen, warum Sie hier sind, nämlich Kommunalpolitik, diese schöne Stadt, in der Sie geboren sind, also echte Puffbohne, richtig, nicht wie andere, die hier glauben sind, hier, also eine echte, richtige Puffbohne. Bevor wir zu dem Thema kommen, Erfurt nochmal, wir sind ja nun gerade bei Landespolitik, werden Sie zur Landtagswahl antreten?
Nein, also ich hab schon im Herbst, Ende diesen Jahres auch entschieden, dass ich zur Landtagswahl nicht erneut kandidieren werde. Wir haben junge Kandidaten, gute Kandidaten in allen vier Wahlkreisen.
Junge, Erfurt haben wir 66er Jahrgang, das ist
52. Also ich will mal ein Beispiel sagen, als ich mit Politik angefangen habe, war ich 24. Und da haben wir damals in der Jungen Union immer gesagt, die Alten müssen weg.
Und wie alt waren die Alten damals?
Die Alten waren damals über 50. Oh, und wenn ich heute mit Jungen Union Leuten zusammensitze und die sagen, die Alten müssen weg, dann nicke ich zustimmt. Ja. Und dann gucken sie einen leicht von der Seite an und sagen, ey, du bist auch gemeint. Also insofern muss man da schon ein bisschen aufpassen. Nein, also Spaß beiseite.
Tut das ein bisschen weh, weil das ist ja nun wirklich so, dass man sich eingestehen muss, sondern jetzt bin ich einer von den Alten und nicht mehr, die Rebellen kommen jetzt.
Also zunächst, die Alten müssen sich genauso beweisen wie die Jungen. Alten müssen beweisen, die Älteren müssen beweisen, dass sie es noch drauf haben, dass sie es noch können. Die Jungen müssen beweisen, dass sie es besser können. Und am Ende ist das auch in Parteien ein fairer Wettstreit, wo man am Ende dann auch überlegt, auch gegeneinander kandidiert, wer kann es besser. Es ist heute ein bisschen anders, als es vielleicht vor 20, 30 Jahren war. Ich glaube schon, dass heute 50-Jährige sich anders fühlen, als es vor 30 Jahren war. Das hängt nicht nur mit gestiegener Lebenserwartung zusammen. Das hängt auch damit zusammen, dass Menschen viel länger, viel intensiver auch aktiv sind, auch ehrenamtlich aktiv sind. Wir haben bei uns im Stadtrat in der Fraktion Kollegen, die über 70 sind und die das trotzdem mit Leidenschaft machen und erneut kandidieren. Also insofern glaube ich, braucht es beides, eine Mischung zwischen jungen, dynamischen Kandidaten, die immer wieder nachdrängen, die auch immer wieder bohren und sagen, wir wollen doch eigentlich dahin, wo ihr jetzt seid. Aber auch die erfahrenen Kollegen, die sagen, wir werfen das in die Waagschale, was wir in den vielen Jahren gemacht haben. Und wir haben, um auf die Frage auch nochmal kurz einzugehen, natürlich habe ich mir die Frage gestellt, ob ich nochmal zur Landtagswahl kandidiere. Ich habe zweimal den Wahlkreis nicht gewinnen können. Beim letzten Mal war es relativ knapp. Man muss nicht immer mit dem Kopf an der gleichen Stelle vor die Wand rennen. Also insofern, da ich mich auch als Kommunalpolitiker sehr ausgefüllt fühle, drei Söhne inzwischen habe, mit denen ich gerne auch Zeit verbringe.
Also nicht da die Enkeltochter und nicht unterschlagen.
Ja, Enkeltochter habe ich auch noch. Ja, der Älteste hat inzwischen eine Enkeltochter.
Opa Michael.
Opa Michael passt. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Man merkt so einen grauen Haaren so an der Seite, aber wir sind ja alle älter geworden. Also ich kann mich erinnern, dass wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Das ist
habe ich mir selber
26, 27 Jahre her, ja.
Selber die Falle gestellt. Jetzt ja. Schlimm. Ne? Also Opa Michael tritt nicht mehr zur Landtagswahl an. Nein. Das heißt, Sie fühlen sich wohl in der Landeszentrale für politische Bildung. Das ist so ein Ding, was Sie
online... Das mache ich gerne. Das macht mir Spaß als Beruf. Ich weiß, welche Kraft man auch in den Wahlkampf stecken muss. Wir haben, wie gesagt, junge Kandidaten, die das sicherlich die nächsten paar Jahre auch mit Erfolg machen wollen und insofern habe ich für mich selber entschieden, Ende des Jahres, dass ich nicht wieder zur Landtagswahl antreten möchte, allerdings die Kandidaten natürlich nach Kräften unterstütze und gleichzeitig natürlich auch nicht ganz einfach, wenn man eine Fraktion seit vielen Jahren führt und gleichzeitig auch jetzt die Kandidaten in den nächsten Kommunalwahlkampf führen darf, auch da hängt vieles an Kraft und Zeit dran, also insofern konzentriere ich mich jetzt auf die Kommunalpolitik.
Am 26. wird gewählt, das wird spannend, weil ja mit den Mehrheiten, das ist ja ganz schwierig wird, es gibt neue Player, das ist die Initiative Mehrwertstadt, Freie Wähler sind da, dann gibt es die AfD, gibt es dann so, also neben den klassischen Parteien, die wir kennen, gibt es neue Player, da wird es ganz schwer, eine Mehrheit im Stadtrat hinzukriegen. Also oder ist es sogar eine Chance? Also jetzt,
naja, es ist eine Chance, dass man vielleicht auch wie in den Anfangsjahren sich sehr breit, auch parteiübergreifend zusammenraufen muss. Ich erlebe es jetzt schon in den letzten paar Jahren, dass dieses klassische Koalitionsmuster auf Kommunalebene nicht funktioniert. Rot-Rot-Grün, die haben zwar eine Gemeinschaft seit 2006, die sie miteinander bilden, allerdings das äußert sich in aller Regel, wenn es um Personalentscheidung geht. Ansonsten bei Sachentscheidungen ist es auch jetzt schon so, dass im Stadtrat Mehrheiten sich kreuz und quer bilden. Mal stimmen wir sogar mit den Linken, mal stimmen wir mit der SPD, mal stimmen wir gegen alle. Also das ist durchaus jetzt wieder in einer Phase, wie ich es Anfang der 90er Jahre schon mal erlebt habe. Das wird natürlich, wenn jetzt zusätzliche Fraktionen, weitere Fraktionen in den Stadtrat drängen, sehr kompliziert werden, weil ich glaube, Zweier Koalitionen lassen sich kaum noch rechnerisch bilden. Also dazu müssten ja zwei zusammen 50% haben und das kann schwierig werden. Also insofern ist man dann auch gezwungen, mit den demokratischen Parteien nach Schnittmengen zu suchen. Ich habe das im Wahlkampf immer wieder gesagt. Für mich ist es wichtig, dass man auch Projekte miteinander verabredet, die man miteinander macht und nicht nur sagt, wir konzentrieren uns aufs Haushalt verabschieden und auf gemeinsame Postenverteilung. Wir wollen Projekte angehen und da muss jeder sein Wahlprogramm dann auf den Tisch legen und sagen, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig. Finde ich dann mit den anderen Parteien Schnittmengen. Das ist politisches Geschäft. Das wird aber natürlich nicht leichter, wenn zu der jetzt Vielfalt, die wir schon im Stadtrat haben, noch weitere Fraktionen hinzukommen.
Wenn Sie sagen Postenverteilung, müssen Sie aufpassen. Also da ist ja eben vor kurzem ein Posten verteilt worden, nämlich ein CDU-Dezernent, was ja sozusagen neue Mehrheiten, mögliche Mehrheiten im Stadtrat ja betrifft. Haben Sie Ambitionen auf ein Dezernentenamt, Posten? Das ist ja ein Wahlbeamter. Wollen Sie Dezernent werden?
Nein, also ich habe mich nicht beworben um Dezernentenamt. Es waren ja gleich zwei Dezernenten ausgeschrieben.
Ist ja ein paar Jahren wieder soweit.
Ich mache seit vielen Jahren Sozialpolitik, also insofern guckt man schon interessiert, was die Kollegen machen, aber weil sie das ansprechen, also die Frage Andreas Horn, der jetzt Beigeordneter geworden ist, ist es zum Glück mit einer sehr breiten Mehrheit geworden, also die weit über das hinausgeht, was wir als CDU an Stimmen hatten, aber auch über die Schnittmenge hinausgeht, was wir gemeinsam mit der SPD gehabt hätten. Also insofern zeigt es, dass ja Anerkennung über Fraktionsgrenzen gab. Das ist eben kein Plätzchen verteilen, sondern ich glaube, Andreas Horn hat sich bewiesen, hat auch durch seine Arbeit als Vorsitzender des Ausschusses gezeigt, was er kann. Deswegen war Ordnung, Sicherheit nicht nur sein Thema, sondern es auch am Ende das Amt, für was er gewählt wurde. Was stört, ist so ein bisschen natürlich immer die Diskussion, die sich um sowas entwickelt. Da wird immer so ein bisschen getan, als ob die Parteien das als ihre Erbfriedhöfe betrachten und sagen, wir können festlegen, wer es ist. Die Wahlen haben in jüngster Vergangenheit in Erfurt immer wieder gezeigt, dass das so ohne weiteres nicht funktioniert. Ich darf daran erinnern, es sind auch Kandidaten von der ehemals rot-rot-grünen Koalition krachend gescheitert. Und das hat dann Gründe gehabt. Also insofern muss man dann auch immer nach der Person fragen, was kann der Einzelne? Und da hoffe ich und setze ich auch in Zukunft drauf, dass wir immer eine beste Auswahl treffen und nicht einfach nur, weil es verabredet war, die Arme heben.
Hm. Ordnung und Sicherheit haben Sie angesprochen. Ist das ein Thema für Sie im Wahlkampf? Sagen Sie, also mein Walzmann ist ja auch eine Frau, die jetzt im OB-Wahlkampf gesagt hat, Ordnung und Sicherheit ist ein Effort-Thema. Läuft alles super, aber müssen in Ordnung und Sicherheit was machen. Sind Sie so ein Ordnung und Sicherheit, Law and Order-Typ?
Also ich persönlich nicht. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin Sozialfamilienpolitiker und mache das seit vielen Jahrzehnten. Die CDU allerdings schon. Wir haben als CDU, als wir das Wahlprogramm aufgestellt haben, für uns drei wesentliche Punkte definiert, die uns auch sozusagen auch bemerkbar von den Bürgern immer wieder gesagt werden. Ordnung, Sicherheit steht da weit vorne mit. Natürlich, wie sich allerdings unsere Stadt lebenswert gestaltet, auch mindestens gleichwertig an gleicher Stelle. Da geht es um Wohnen, da geht es um soziale Struktur. Und es geht vor allem um Bildung, Schulen, Kindertagesstätten. Das ist etwas, was sehr stark den Familienbereich betrifft. Das ist mehr so mein Haus- und Hofthema, wo ich auch noch seit vielen Jahren unterwegs bin. Aber Ordnung, Sicherheit spielt eine Rolle. Das Sicherheitsempfinden von Menschen, insbesondere auch von Menschen, wenn sie älter werden, ist ein anderes als das, was man möglicherweise auch als junger Mensch so erlebt hat. Da stören ein weniger als jungen Menschen Graffiti und laute Musik und Unsauberkeit in der Stadt. Das stört einen mit zunehmendem Alter so ein Stückchen. Das stört einen auch dann, wenn man sagt, wir sind eine Stadt, die sehr stark von Touristen frequentiert wird. Da möchte man natürlich, dass es nicht nur im Umfeld des Bahnhofs, sondern insgesamt in der Stadt ordentlich zugeht, um es mal vorsichtig zu sagen. Da hat sich auch einiges bewegt. Auch da muss ich sagen, auch da findet ja der Dialog im Stadtrat intensiv statt. Manchmal weniger in der öffentlichen Wahrnehmung. Da versucht man dann immer zu sagen, naja, CDU ist Recht, Ordnung, Sicherheit, die anderen sind für die weichen Themen. Wir haben zum Glück auch in der zu Ende gehenden Wahlperiode da einiges so angeschoben und auf den Weg gebracht. Andere Sachen sind aber nach wie vor offen.
Hm. Wo ist denn die Grenze zur Angstmache? Also es gibt ja eine Partei rechts von Ihnen, die ja ein großes Wählerpotenzial hat. Das sind ja fast 20%, wo man sagen, das sind Menschen, auch laut Thüringen-Monitor, die doch auf die Angst, auf den Angstkarren aufspringen. Wo wird es dann zur Angst machen, wenn man sagt, wir haben ein Sicherheitsproblem, wir haben ein Problem mit Zuwanderung, wir haben also ein Problem mit Graffiti, also so diese, wo ziehen Sie da für sich eine Grenze?
Sagen, also Angst machen ist für mich eine ganz klare Sache, wenn man den Menschen erzählt, weil in Erfurt eine Moschee gebaut wird, steht wie auch immer der Untergang des Abendlandes bevor. Das ist katastrophal, was da diese Kollegen von dieser Partei da öffentlich auch transportiert haben. Da kann man nur sagen, das ist Angst machen. Es ist auch Angst machen, wenn man den Menschen sagt, wenn euch auf der Straße jemand mit einem fremdländischen Gesichtsausdruck oder Kleidung begegnet, müsst ihr vor denen Angst haben. Ach, das ist grundfalsch. Ich reise viel, ich kenne die Welt. Also insofern sage ich, Vorsicht, Freunde, Menschen sind in jeder Kultur so, wie sie sind. Es gibt gute, es gibt weniger gute Menschen. Man muss einzeln sich mit den Themen beschäftigen. Aber es gibt auf der anderen Seite natürlich auch Angsträume, wo sich Menschen unsicher fühlen. Das kann einem abends passieren, wenn man über den Anger geht. Das kann einem auch abends passieren, wenn man in Teilen der Stadt unterwegs ist. Das ist in anderen Städten auf dieser Welt auch so. Und da muss man sich schon Gedanken machen, wie man das so ein Stückchen auch versucht, in der Waage zu halten, dass berechtigte Sorgen auf der einen Seite, die man ernst nimmt, aber auch Angst, die bei Menschen geschürt wird, dass man dem entgegentritt und sagt, ihr müsst nicht unbegründet Angst haben. Es darf aber auch nicht sozusagen verboten sein, berechtigte Sorgen auszusprechen.
Trotzdem immer eine schmale Gratwanderung und Abwägen ist nicht so leicht, oder?
Es ist nicht so leicht, ja. Und es ist beispielsweise, um mal das Thema Graffiti anzusprechen, CDU macht da massiv seit vielen Jahren auch dagegen Front und sagt, insbesondere diese Kürzel, Schriftzüge, die ja nicht den Namen Graffiti verdient haben, stören uns. Spätestens wenn Polizeibeamte da beleidigt werden, wollen wir, dass das auch wegkommt. Und spätestens wenn das im öffentlichen Bild, auf öffentlichen Gebäuden drauf ist, sagen wir, das ist etwas, was nicht nur Menschen stört, weil es möglicherweise Menschen auch beleidigt. Es ist etwas auch, was auch unschön ist, wenn Eigentum beschädigt wird, ob es kommunales Eigentum oder privates Eigentum ist. Das ist so ein Punkt, wo wir sagen, da muss man dagegen agieren, weil jeder weiß, der sich da auskennt, die ersten Graffiti an der Häuserwand, wenn sie nicht weggemacht werden, führen sie dazu, dass relativ schnell nicht nur die Wand, sondern auch benachbarte Wände voll sind. Und das ist so ein Punkt, den wir mal wieder anmahnen.
Kommen wir mal zu Prioritäten. Das ist ja kommunal. Wir steigen ja nochmal ein. Aber wenn jetzt also ich, frisch gedruckt ist, nicht nur ein Wahlprogramm, das ist so, und dann steht, was wir wollen. Und da steht erstens sicher leben, zweitens unsere Stadt sauber halten, drittens gut und bezahlbar wohnen, 4 Vorfahrt für Bildung, 5 moderne Hochschulen, 6 eine Stimme für Kultur, 7 solide Finanzen, 8 wirtschaftliche Stärke, 9 Stadt mit Zukunft, 10 starke und eigenständige Ortsteile, 11 auf unsere Umwelt achten, Sportstadt entwickeln, 13 Familienstärken und Generationen verbinden, 14 Integration statt Parallelgesellschaften, 15 bürgerfreundliche Stadt. Da denke ich, ist das jetzt eine Prioritätenliste, wenn es sicher leben und die Stadt sauber halten ist, auf Priorität 2.
Also eine Priorität.
Wenn ich jetzt Wahlberater gewesen wäre, sag hier, so hätte ich jetzt gut bezahlbar wohnen und bürgerfreundliche Stadt, dass wir alle da gern leben.
So, ich nehme das mal gerne auf. Also wir haben, Spaß beiseite, wir haben uns natürlich mit dem, was wir als Wahlprogramm geschrieben haben, auch an so ein Stückchen an der Fortschreibung von vorangegangenen Wahlprogrammen orientiert. Mein Walzmann hat vor einem Jahr im Oberbürgermeisterwahlkampf das Thema sehr intensiv angesprochen. Insofern ist es auch eine thematische Fortschreibung dessen. Hat ein bisschen auch etwas damit zu tun, dass mit Andreas Horn jetzt als Beigeordneter auch jemand in diesem Bereich Verantwortung trägt, wo wir ein Stückchen auch Hoffnung draufsetzen, dass man da auch gemeinsam Sachen mit auf den Weg bringen kann. So ist das entstanden. Es ist keine Wertung in dem Sinne, dass das eine mehr prioritär ist als das andere. Für mich ist beispielsweise die Frage gut wohnen, gut leben in Erfurt eigentlich das dominierende Thema. Und das sage ich nicht nur als Familienvater, sondern weil ich weiß, dass das die übergroße Mehrheit der Menschen in unserer Stadt beschäftigt.
Da ist doch aber in den letzten Jahren, da sage ich mal in den letzten 20, ja fast 30 Jahren einiges schief gelaufen. Da waren ja gute Grundlagen da und jetzt ist es so, dass Wohnen, Wohnraum zum Spekulationsobjekt geworden ist und das Geld muss irgendwo hin und es wandert auch nach Erfurt und da wird gebaut im hochpreisigen Segment und irgendwann werden wir sicher keine Zustände wie in Berlin und Hamburg haben, aber es geht schon in die Richtung, dass es schwer wird, eine Wohnung zu finden, dass es schwer wird, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Das muss doch Politik regeln. Was ist denn in den letzten 30 Jahren schiefgelaufen?
Also das das beschäftigt uns in einem hohen Maße, weil ich glaube, ausreichender Wohnraum und auch finanzierbarer Wohnraum ist eine der Hauptsorgen, die momentan insbesondere junge Familien, aber Familien, die zu uns nach Erfurt kommen, beschäftigt. Das hat Ursachen. Erste Ursache ist und wesentlichste Ursache ist, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten eher den Wohnungsbestand reduziert als erweitert haben. Das hing mit Bevölkerungsprognosen zusammen. Wir hatten bis vor 10 Jahren Bevölkerungsprognosen, die in der Stadt sagten, wir gehen bis auf 180.000 Einwohner runter in Erfurt. Jetzt sind wir bei 216.000. Also wir haben durchaus steigende Zahlen, nicht nur wegen Zuwanderung, sondern auch, weil wir erfreulicherweise wieder mehr Kinder haben und auch Zuzüge haben. Das führt aber dazu, dass wir zu wenig Wohnraum haben. Es sind Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre sind ganze Wohnscheiben abgerissen worden im Rahmen von Masterplänen in den Plattenbaugebieten. Damit ist Wohnraum knapper geworden. Damals, weil er leer stand. Damals, weil er auch nicht zu sanieren war. Heute brauchen wir das dringend. Deswegen werben wir sehr stark dafür, dass zunächst ein hohes Engagement im Wohnungsbau an den Tag gelegt wird, viel gebaut wird.
Das war jetzt nur mir, da gibt's zwei Ansätze. Als dritte Person, also was heißt, wer muss da was an den Tag legen? Wir haben die Genossenschaften und wir haben die KOWO.
Es wird sind alle sehr starke alle
Unternehmen, die diese Aufgabe leisten und sie brauchen da auch von der Politik Unterstützung. Ja. Günstiges Bauland, was eben nicht auf den höchsten Preis zielt. Da würden die Genossenschaften, die ja zum Teil eigene Banken haben, ja auch mehr investieren. Die KOWO auch in Gebiete, wo das hochpreisige Wohnen vielleicht eher angesagt ist. Muss man also, nicht der KOWO und die Genossenschaften stärken, um den sozialen Wohnungsraum zu stützen?
Ja, das wollen wir auch tun. Also die KOWO hat viele Jahre gar nicht gebaut, weil wir gesagt haben, die KOWO soll sich darauf konzentrieren, Wohnungen, die sie im Bestand haben, zu sanieren und barrierefrei herzurichten. Mit der jetzigen Diskussion, dass die KOWO für rund 30 Millionen Grundstücke der Stadt erwerben soll, wird auch gleichzeitig ein Fingerzeig darauf gerichtet, dass die KOWO Grundstücke entwickeln soll und auch selber bauen soll. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, ich sage immer wieder, wichtig ist, dass Wohnungen gebaut werden. Ich möchte dieser mehr entgegentreten, dass nur wenn im hochpreisigen Segment Wohnungen gebaut werden, dass das den Wohnungsmarkt kaputt macht. Auch im hochpreisigen Segment oder für Familien mit mittleren Einkommen, wenn da Wohnungen gebaut werden, die ziehen aus anderen Wohnungen aus. Die ziehen in diese Wohnung ein. Und wenn die in andere Wohnungen einziehen, wird ihre Wohnung, in der sie gewohnt haben, frei. Und meine ganz klare Meinung dazu ist, nur wenn wir mehr als 4% leerstehende Wohnungen in Erfurt haben. Momentan haben wir einen Leerstand von 4%. Um sozusagen auf den Markt, auch auf das Senken von Mietpreisen Einfluss zu nehmen, braucht man sicherlich einen möglicherweise mehr Angebot an Wohnungen. Ob das entsteht durch Bauten, die KOWO leistet, durch Bauprojekte, die beispielsweise momentan die Sparkasse am Johannesplatz vorhat, ob das durch neue Wohngebiete wie zuletzt im Johannesfeld oder jetzt in den Andreasgärten passiert. Dies alles trägt dazu bei, dass Wohnungen entstehen und der Druck vom Wohnungsmarkt weggenommen wird.
Der Druck ist eine, es geht ja um bezahlbaren Wohnraum, dass dann Leute nicht die Hälfte ihrer oder manche sogar in zwei Drittel ihres Einkommens oder die Hälfte dafür ausgeben. Das ist doch Wahnsinn eigentlich.
Also das ist
in der Tat Wahnsinn. Braucht es einen geförderten Wohnungsmarkt, braucht es gesetzliche Regelungen, es gibt ja dieses Wohnbaumodell, wo 20% oder 10%, je nachdem, für bei einer Investition für sozialen Wohnraum freigehalten werden müssen oder zur Verfügung.
Dieses 20%-Modell wird inzwischen in Erfurt konsequent durchgesetzt.
Das finden Sie auch gut.
Das haben wir mit beschlossen, haben wir auch gesagt, wir finden es richtig, dass es in unserer Stadt, das ist auch eine intensive Diskussion derzeit, auch eine Durchmischung gibt, dass es kostengünstigen Wohnraum in allen Stadtteilen gibt. Das meint auch, dass man in Stadtteilen, wo man heute eine Wohnanlage entwickelt, wo 100 Wohnungen sind, durchaus auch 20% Wohnungen mit dort planen kann, die zwar vom Ausstattungsgrad anders sind als die anderen 80%, aber dadurch eben auch niedrigere Mieten ermöglichen. Wir haben momentan das Problem, dass diese soziale Entmischung der Stadt deswegen stattfindet, weil in den Plattenbaugebieten, die wir haben, aber auch in Gebieten wie Hallische Straße hinten beispielsweise, Wohnraum günstig ist und dort natürlich die Familien hindrängen, die über ein niedriges Einkommen verfügen und in anderen Stadtteilen die Preise durchaus sehr hoch sind, aber dann eben natürlich auch nur Familien dorthin ziehen, die sich das leisten können. Das ist für ein Gefüge in der Stadt nicht gut. Das merken Sie in Kindergärten und Schulen. Deswegen.
Also Sie nehmen das, dringend, wenn ich es richtig verstehe, diese Segregation, diese Entmischung, dass wir eine Ghettobildung haben und dass da die einen die Reichen und Schönen sind und da die nicht so viel Geld haben, das ist ja in Erfurt ein Problem. Hat ja unter Erfurter Professor festgestellt und in mehreren Studien ja auch ist ja klargestellt worden, dass Erfurt da ein Problem hat. Das erkennen Sie an und sehen Sie auch als Problem, dass wir die soziale
Also eine Ghetto-Bildung würde ich es nicht nennen. Dazu kenne ich das Ried so gut. Ich habe selber im Ried gelebt, bin heute immer noch viel im Ried unterwegs. Das ist kein Ghetto. Wenn man das sieht, was dort im Ried sich auch entwickelt hat, ob das die neue Riedsporthalle ist, schön ob das grün. Der Bereich um den Wilnhäuser Platz ist, da ist eine ganze Menge, was sich auch verändert und entwickelt hat. Das ist kein Ghetto. Aber man muss natürlich zur Kenntnis nehmen, dass eine soziale Entmischung stattfindet. Das merken Sie insbesondere in Schulen und Kindertagesstätten. Wenn Sie dann mitbekommen, wie beispielsweise Hortkinder Gebühren bezahlen oder nicht, dann wissen Sie relativ genau, wie die Einkommensstruktur in der Gegend ist. Da hilft es nicht, dass man sagt, wir wollen möglichst viele Menschen in Erwerbstätigkeit bringen, wenn das eben am Ende keine Jobs sind, wo sie sich es leisten können. Ich sage es jetzt mal salopp gesagt. Deswegen ist Wohnen immer wieder eine Frage. Eine Stadt in Erfurt, die beispielsweise ein Drittel Alleinerziehende hat, die auch immer noch einen Zuzug aus dem Umland hat, wo Menschen auch in sozial schwierigeren Lagen nach Erfurt drängen, die muss auch solche Wohnangebote haben. Und deswegen ist das, glaube ich, eine vernünftige Lösung, dass man Investoren, die größere Bauprojekte angehen, sagt, diese 20%-Lösung ist ein Weg. Ich persönlich halte wenig davon, wenn der Staat hingeht und sagt, wir bauen Wohnungen. Weil wenn der Staat dies tut,
wer ist der Staat?
Die KOWO, ja. Die KOWO ist eine kommunale Wohnungsgesellschaft. Gehört uns doch, ist so. Aber das, was momentan durchs Land geistert, das, was auch der Landespolitik diskutiert wird, zur staatlichen Wohnungsbau organisieren, ich glaube, das soll und kann man denjenigen überlassen, die auch bauen wollen. Wir haben in jüngster Zeit sehr viel Diskussion mit Investoren gehabt, die größere Bauprojekte entwickeln wollen. Ich sag mal so ein paar Beispiele. Die Lingelfläche soll bebaut werden. Und wenn man dann mit den Investoren auch spricht, oder eben am Johannesplatz, das habe ich vorhin gesagt, am Ringelberg, das sind drei Themen allein, wo uns größere Baugebiete bevorstehen. Wenn man mit den Investoren spricht, sagen die einen, wenn ihr wollt, dass in Erfurt mehr gebaut wird, müsst ihr intensiver euch um die Leute auch kümmern, die hier in dieser Stadt auch investieren wollen und bauen wollen. Mir hat in der vergangenen Woche ein Investor gesagt, er entwickelt zurzeit ein Bauprojekt in Toronto, in Kanada. Das dauert 2,5 Jahre von dem Zeitpunkt, wo sie das Projekt entwickeln, bis zur Fertigstellung.
Hier sind es
5 bis 6 ja. Jahre. Mhm. Und er sagt zu mir, wenn ich Investoren habe, die jetzt momentan Geld geben wollen, die wollen natürlich auch wissen, wann ist ein Projekt fertig, wann fängt das an,
ins Rollen zu kommen. Ja, da sind wir wieder bei den Investoren. Also ich habe gelernt, dass wenn Wohnraum ein Spekulationsobjekt ist, wenn der Baugrund für einen Höchstpreis verkauft wird und das Finanzierungsmodell auf Rendite aus ist, dann müssen relativ hohe Mieten angesetzt werden. Das ist aber keine Sozialpolitik, das ist doch reines Investment. Deswegen meine Frage, ob nicht da lieber der Staat, die Kommune, eine kommunale Wohnungsgesellschaft oder eben eine geförderte Geschichte da die bessere Lösung ist, um bezahlbaren Wohnraum hinzubekommen in Erfurt?
Also das Teuerste, wenn Sie zurzeit in Erfurt bauen wollen, ist tatsächlich der Grund und Boden. Wir haben relativ wenig noch bebaubare Flächen, es sei denn, wir würden an die Peripherie der Stadt gehen, da sind sicherlich noch Flächen, aber dann diskutieren Sie über Ackerboden oder über Feldhamster oder Einflugschneisen oder Luftreinhalteschneisen. Also der Grund und Boden ist das Entscheidende. Insofern ist das, glaube ich, schon ein wichtiges Signal, wenn die Stadt sagt, wir wollen kommunale Grundstücke, Grund und Boden an die KOWO verkaufen zu einem Preis, der möglicherweise unter dem liegt, wenn man es meistbietend am Markt verkaufen würde. Weil wir wissen, wenn die KOWO zu diesem Preis ein Grundstück erwirbt oder Grundstücke erwirbt, kann sie die dann auch zu anderen Preisen entwickeln, als wenn wir die meistbietend am Markt sozusagen die Filetstücken verkaufen. Dann entsteht teurer Wohnraum. Das ist sicherlich ein Weg. Der zweite Weg, auch da muss man sozusagen die Waage finden. Ich will das auch mal in einem Beispiel sagen. Johannesplatz, wir waren sehr froh, dass die Sparkasse gesagt hat, wir wollen dieses Gebiet des ehemaligen Postsportplatzes dort entwickelt, Wohnung dort bauen. Das hilft dem Wohngebiet am Johannesplatz, weil Menschen auch hinziehen in vielleicht auch anderen Preissegment, als es bis jetzt dort Wohnung gab. Aber die Sparkasse hat zu uns gesagt, wenn ihr uns aber gleichzeitig als Stadtrat ein Paket mit auf den Weg gebt, wir sollen den benachbarten Bürgerpark bauen und finanzieren, dann kommt das alles auf die gedachten Kosten mit drauf, auf die Kosten, die wir brauchen, wenn wir hier ein Grundstück nicht nur bebauen, sondern es auch am Ende vermarkten wollen. Und da müssen wir als Stadt immer aufpassen, dass wir die Latte auch für Investoren, in dem Fall ist auch die Sparkasse, auch als kommunales Unternehmen ein Investor, die Latte nicht so hochlegen, dass am Ende Wohnungsbau verhindert, behindert oder zumindest verlangsamt wird. Wir wollen, dass schnell etwas entsteht. Dazu muss es manchmal auch Verständigung dann mit den Investoren geben. Ich sage es nochmal, ich freue mich über jedes Wohngebiet, was in Erfurt entwickelt wird. Insbesondere, wenn es im mittelpreisigen Segment für Familienangebot ist. Aber eben auch die Familie, die in Marbach ein kleines Eigenheim baut, zieht aus einer Wohnung in der Stadt aus und zieht nach Marbach und die Wohnung, aus der sie auszieht, wird frei.
Ich dachte, der Trend ist eher gegenteilig, dass man wieder in die City will und ja, in die Trend und die Ortsteile.
Also wenn Sie sich die Ortsteile anschauen, Marbach, Stotternheim, Aalach, also alles, was so auch dicht bei der Stadt ist, es sind sehr gefragte Wohnlagen. Da haben wir regelmäßig im Stadtrat auch Diskussionen. Marbach, um da bei dem Beispiel zu bleiben, ist einer der Ortsteile am schnellsten gewachsen. Mehrere Baugebiete haben wir dort ausgewiesen, zu Recht sagen, und setzt dort die Familien, die da hingezogen sind. Jetzt müsst ihr mal nach der sozialen Infrastruktur gucken, Kindergarten, Schule. Fahrradweg, Anbindung an die Stadt, das sind so drei Punkte, die wichtig sind. Örtlicher Nahversorger, das vierte, was wichtig ist. Und da müssen wir mal so aufpassen, dass das funktioniert.
Aber also die Ortsteile im Blick haben, das ist auch im Fokus, wenn ich so lese, was Sie an Schlagworten raushauen, die Ortsteile mit dem Blick haben.
Behalten. Also die Ortsteile, das nehmen wir für uns schon in Anspruch. Die CDU hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr konsequent die Interessen der Ortsteile vertreten, auch der ländlich geprägten Ortsteile. Ob das Hochheim ist, ob das Stotternheim ist, die Ortsteile, auch viele der Ortsteile, die 94 neu zur Stadt hinzugekommen sind, sind mit einer Erwartungshaltung gekommen, haben gesagt, wir sind ja nicht nur da, um eure Einwohnerzahl zu heben, sondern wir wollen auch so ein Stückchen teilhaben, dass wir Teil dieser Stadt sind. Also, und das meint eben soziale Infrastruktur, das meint Verkehrsanbindung, das meint eben auch manche Sachen, die in einem Ortsteil anders und wichtiger sind als in einem Stadtteil. In einem Stadtteil wird sie keiner fragen oder eher seltener fragen nach Struktur, Freiwillige Feuerwehr, Kirmesverein, Kirchgemeinde, Sommerfeste, die da stattfinden, das ist in den ländlich geprägten Ortsteilen in Stotternheim, Aalach, Marbach, Schwerborn, überall etwas völlig anderes. Die wollen auf der einen Seite ihre Identität so ein Stückchen halten, da müssen wir sie ernst nehmen und auch unterstützen. Sie gehören aber auch zur Stadt und da muss man sie entsprechend genauso auch ernst nehmen. Deswegen haben wir als CDU immer gesagt, wir wollen, dass die Ortsteilräte Mitsprachemöglichkeiten haben, dass die Ortsteilbürgermeister gehört werden und dass wir auch als die Städter nicht das aus dem Blick verlieren, was bei uns
die
da draußen.
Die arroganten Städte passiert. Heißt das, ne?
Ich bin da vorsichtig bewusst, aber wir haben das schon im Blick.
Ja. Naja. Sie haben die soziale Infrastruktur angesprochen, Wohnungsbau, Schulsanierungsprogramm. Jetzt wird das dann alles ein bisschen verquickt und ist halt im Moment, die überschattet ja alles, die heiße Diskussion, KOWO Verkauf an die Stadtwerke. Sie haben die 30 Millionen angesprochen. Kommunale Objekte soll die KOWO kaufen, entwickeln, da soll wieder Geld reinkommen, die 30 Millionen für das Schulsanierungsprogramm, Eigenbetrieb. Da raucht einem ja der Kopf, wenn man sich die ganzen Konstrukte schon überlegt.
Uns
Stadträte
als Stadträte
oder uns CDU?
Nein, uns Stadträten quer durch alle Fraktionen, darf ich das, glaube ich, sagen. Aber wir befinden uns ja nicht nur jetzt im Wahlkampf, sondern auch permanent im politischen Dialog und auch in der Auseinandersetzung, wenn es um unterschiedliche Meinungen geht. Und deswegen will ich zu diesen Schulbauten schon ein paar Sätze sagen, erklärend, warum das so ist und warum wir jetzt der Auffassung sind, auch gemeinsam mit dem Oberbürgermeister und der SPD, dass das, was jetzt auf dem Tisch liegt, möglicherweise die Lösung dazu sein kann, auch wenn es keine angenehme Lösung ist.
Wir müssen mal erklären, was auf dem Tisch liegt.
Also auf dem Tisch liegt momentan der Vorschlag, die Stadt muss ein ehrgeiziges Schulsanierungsprogramm umsetzen. Die Schulen, der Zustand der Schulen ist bekannt. Da ist leider viel zu wenig passiert. Das hat eine Geschichte. Es hat, als der Oberbürgermeister 2006 ins Amt gekommen ist, haben sie gemeinsam, der Oberbürgermeister und die rot-rot-grüne Koalition, versprochen, dass bis 2012 die Kindertagesstätten saniert sind. Wir sind jetzt bei 2019, müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Kindertagesstätten noch ein bisschen brauchen, immer noch nicht fertig sind. Es war immer öffentlich auch gesagt, und wenn die Kitas fertig sind, kommen die Schulen dran. Also eigentlich ab 2012. Tatsächlich hat sich dieses Sanieren der Schulen, der Start des Schulsanierungsprogramms immer weiter nach hinten verschoben und kumuliert jetzt mit der Frage, dass wir zusätzliche Schulplätze brauchen. Kindergartenknappheit, die wir vor 5, 6 Jahren schon hatten. Die Kinder sind jetzt im schulpflichtigen Alter. Und das heißt, wir müssen beides machen.
Schule sanieren, also
Schule sanieren, Kindergarten. Das ist zur Ursache. Es ist zu wenig gemacht worden. Es ist in den letzten 13 Jahren zu viel Geld auch jährlich zwar ausgegeben worden, aber zu wenig investiert worden. Jetzt ist ein Punkt, wo alle Bildungsexperten sagen, der Zustand der Schulen ist inzwischen in einem so besorgniserregenden Umstand und wir brauchen auch neue Schulkapazitäten, dass wir dringend das Projekt jetzt angehen müssen. Dazu braucht es rund, je nachdem wie man das schätzt, innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre, wir als CDU sagen, innerhalb der nächsten 15 Jahre, eine Summe von etwa 400 Millionen Euro.
400
Millionen Euro, das ist richtig, richtig viel Knack Geld. Wenn man weiß, wie teuer das Kitasanierungsprogramm war, weiß man, das ist
wie viel jährlich jetzt schon aus dem Haushalt reingeflossen sind, waren da auch schon.
Die Schulsanierung ist in der Größenordnung immer so 5 bis 8 Millionen. Das hat viel auch mit dann kaputtes Dach, da auch Fenster, die gemacht werden mussten, aber eben keine grundlegende Sanierung, schon gar keine Neubauten. Man muss dazu sagen, ein Schulneubau, wir diskutieren jetzt über einen Schulneubau in Hochheim schon seit langer Zeit, Da kann auch mal ganz schnell 15 Millionen Euro kosten. Und wir brauchen allein nach Aussage der Bildungsexperten bis zu 4 neue Grundschulen und weiterführende Schulen nochmal zusätzlich. Also da kommt schon einiges auf uns zu. Und
jetzt ist das Problem. Die 400 Millionen sind über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren.
Ja. Also das kann man natürlich gar nicht innerhalb von 1, 2, 3 Jahren stemmen, weil sowohl die Baukapazitäten fehlen als natürlich das Geld.
Jetzt also die Idee Eigenbetrieb gründen?
Eigenbetrieb gründen. Der Eigenbetrieb soll sich künftig um alle Schulen kümmern und die Stadt bezahlt, also sowohl die Sanierung als auch die Werterhaltung. Und die Stadt bezahlt wie in anderen Städten auch an den Eigenbetrieb für die Immobilien eine jährliche Miete. Das ist unstrittig. Das haben alle Fraktionen mitgetragen. Und jetzt geht es um die Frage, wie der Eigenbetrieb mit Kapital ausgestattet werden kann. Weil der muss, um überhaupt beginnen zu können, ein Grundstockvermögen haben, um A, Kredite aufnehmen zu können und um auch B, Fördermittel vom Land oder vom Bund zu kriegen, um loslegen zu können.
Das sind diese 80 Millionen?
Das sind diese rund 80 Millionen, die derzeit in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Und jetzt hat die Stadt das Problem, wie bringen wir in dieser Dimension Eigenkapital auf? Im Normalfall würde man sagen, und das sagen einige Parteien auch, Zinsen sind günstig am Markt, nehmt Kredite auf. Die verkennen dabei, dass wir eine Thüringer Kommunalordnung haben. Die Thüringer Kommunalordnung vorschreibt, wie weit eine Kommune Schulden machen darf. Die Stadt Erfurt befindet sich an der Grenze. Wir dürfen keine weiteren Schulden machen. Für den Haushalt 2019, 2020, der jetzt gerade beschlossen wurde, wurden 17 Millionen neue Schulden beschlossen, um den Haushalt rundzukriegen. Wer glaubt, da könnte man einfach mal nochmal 10 Millionen weitere Schulden aufnehmen, jedes Jahr, der irrt und hat von kommunaler Finanzpolitik keine Ahnung. Also ist die Stadt auf die Idee gekommen, hat gesagt, jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder wir verkaufen kommunales Eigentum an Dritte. Es gibt Städte, die haben das getan. Dresden hat einen hohen Bestand an Wohnungen verkauft auf dem freien Markt, viel Geld dafür gekriegt, den Haushalt saniert der Stadt damit, aber natürlich damit auch ein Instrument aus der Hand gegeben, der kommunalen Wohnraumslenkung. Wir haben vor Jahren eine Diskussion gehabt, da hat der Oberbürgermeister vorgeschlagen, man könnte die Erfurter Bahn verkaufen als kommunales Unternehmen. Einmütig hat der Stadtrat das abgelehnt, obwohl damit möglicherweise so eine Summe zu erzielen wäre. Das, was so jetzt auf dem Tisch liegt, scheint möglicherweise einer der wenigen Vorschläge zu sein, von denen ich gehört habe, dass sie realisierbar sind. Und das bedeutet, dass die Stadt zunächst der Covo Grundstücke verkauft.
Das sind damit diese
30 Millionen für Grundstücke, die die Covo aber entwickeln soll, vermarkten soll, bebauen soll. Und natürlich diese 30 Millionen, die Covo an dieser Stelle an die Stadt dann bezahlt, muss die Covo über Kredite finanzieren. Und diese Kredite, die Covo aufnehmen kann, weil die Covo ein Unternehmen ist, was zurzeit eine sehr niedrige Kreditquote hat. Diese Kredite muss die Covo natürlich in den nächsten paar Jahren tilgen. Und da müssen wir uns als Stadt beispielsweise bewusst sein. Bis jetzt ist es so, dass die Stadt jährlich 500.000 bis 1 Million Euro jährlich Gewinnausschüttung von der Covo verlangt.
Also und das Geld ein bisschen abzukürzen. Die 30 Millionen sind das, was durch die städtischen Immobilien kommt. Jetzt brauchst du noch die anderen 50 und das ist jetzt
40 Millionen etwa, was die momentan 40. reden, die von etwa 70 bis 80 Millionen, die sie brauchen. Und
der Rest durch den Verkauf
an die Stadtwerke. Und das soll durch den Verkauf der Covo, nach den jetzigen Plänen des Oberbürgermeisters, durch den Verkauf der Covo an die Stadtwerke erfolgen.
Wo nehmen die das Geld her?
Auch die Stadtwerke müssten das kreditfinanziert tun. Und auch die Stadtwerke würden natürlich, wie bei anderen Investmentprojekten auch sagen, wir müssen die Kredite tilgen. Wir werden, wenn wir dieses Unternehmen Covo mit betreuen unter dem Dach der Stadtwerke, darauf achten, dass das wirtschaftlich und effektiv läuft. Da gibt es Synergieeffekte, insbesondere im technischen Bereich. Eine Kooperation zwischen Stadtwerken und Wohnungsgesellschaften gibt es schon lange. Das kann man aber auch intensiver gestalten.
Und jetzt kommen die Ängste.
Also jetzt kommen die Ängste der Mieter. Die sagen, jetzt wird die Covo an die Stadtwerke verkauft. Die Stadtwerke müssen ihren Gewinn maximieren und werden die Mieten steigen lassen. So. Den Ängsten trete ich deswegen entgegen und sage das auch deutlich, die Covo ist genauso wie die Stadtwerke ein 100% kommunales Unternehmen. Mit Gremien ausgestattet, Aufsichtsrat, Gremienbeschlüsse wie Gesellschafterversammlung und am Ende der Stadtrat,
der entscheidet, was dort passiert. Uns.
Stadtwerke gehören uns. Ist genauso ein 100% Unternehmen wie die Covo auch. Es wird, wenn die Covo zu den Stadtwerken geht, genauso wie für andere Teile der Stadtwerke, auch für die Covo weiter einen Aufsichtsrat geben, der im Wesentlichen aus kommunalen Vertretern besteht, die darauf achten, was da passiert. Das ist, ich will ein Beispiel mal sagen, als die Stadtwerke vor ein paar Jahren die EGA übernommen haben, war das relativ leicht zu diskutieren, dass man gesagt haben, die können die EGA mit bewirtschaften. Das ist zwar nicht Kerngeschäft der Stadtwerke, aber die machen die EGA mit. Als die Stadtwerke die Bäder übernommen haben, die Freibäder und die Hallenbäder, haben wir gesagt, die Stadtwerke können das wirtschaftlich mit bewältigen, ist ein großes, gutes Unternehmen. Als die Stadtwerke die Multifunktionsarena übernommen haben, gab es schon Streit darum, weil wir gesagt haben, ist das eigentlich Aufgabe der Stadtwerke, aber auch da müssen wir zur Kenntnis nehmen, die Stadtwerke machen es ganz gut. Es läuft zurzeit recht geräuschlos in dem Bereich. Als die Stadtwerke zusätzlich die Aufgabe bekommen hat, die Buga 2021 zu schultern, haben viele gesagt, ist das denn Aufgabe der Stadtwerke? Aber auch da müssen wir zur Kenntnis nehmen, sie machen es als gutes Unternehmen, als gutes kommunales Unternehmen recht professionell. Und da ist die Sorge in all diesen Bereichen natürlich immer da, dass das auch zu Kostensteigerung führt. Eintrittspreise bei der EGA, werden die erhöht oder nicht? Bäder-Eintrittspreise, werden die angepasst oder nicht? Aber da gibt es grundsätzlich eine kommunale Diskussion drüber. Und am Ende müssen die kommunalen Kontrollgremien darüber entscheiden. Und das wird auch mit der KOWO passieren. Ich kann nicht sagen, dass es da niemals Mieterhöhungen geben wird. Aber bei der KOWO wird es, wie es auch jetzt ist, Sanierung geben. Es wird Umbauten geben. Es wird auch Steigerungen geben, die mit normalen Kosten begründbar sind. Aber es wird keine Mietsteigerung geben, allein aus dem Verkauf der KOWO an die Stadtwerke.
Wenn nun jetzt diese neue Sanierungswelle kommt, ist ja 2020, liegt die an. Also da muss einiges gemacht werden bei der KOWO. Da müssen die wieder Kredite aufnehmen. Können die denn unendlich Kredite aufnehmen?
Also, nein.
Also die KOWO, kommt die zukünftige Sanierungswelle der KOWO, wird die dann weggelassen? Und das ist doch die Angst, die auch von den Kritikern dieses Modells ausgeht, äußern.
Also erstens muss ich sagen, die KOWO ist ein kerngesundes Unternehmen. Mhm. Und das war sie leider nicht immer. Es gab Zeiten, da hat die KOWO weit über 100 Millionen Schulden gehabt und keinerlei Perspektive, wie sie von diesen Schulden wegkommen sollten. Das ist in den letzten 15 Jahren, auch das muss ich sagen, in den letzten 15 Jahren quer durch alle Fraktionen immer mitgetragen worden, der Sanierungskurs der KOWO. Was die KOWO in den letzten 15 Jahren zu wenig gemacht hat, ist Neubau. Sie braucht auch eigene Wohnungen, um auch mit anderen Wohnungsgesellschaften am Markt konkurrenzfähig mithalten zu können, um auch neue Angebote machen zu können. Und wo wir immer noch eine offene Flanke haben, ist der Umbau, barrierefrei und Sanierung. Beides muss geschehen, beides muss die KOWO machen. Und wir werden mit den Aufsichtsräten, die in der KOWO engagiert sind, aber auch als Stadt in Gänze darauf achten, dass die KOWO dabei nicht überfordert wird. Insofern denke ich, ist das beides parallel möglich. Wir sind weit entfernt, dass die KOWO 100 Millionen Schulden hat, wie sie mal vor 20 Jahren hatte. Sie ist momentan ein kerngesundes Unternehmen. Und ich weiß, dass wir alle, und das eint uns auch quer durch alle Fraktionen, ein Interesse daran haben, dass die kommunale Wohnungsgesellschaft weiter in städtischen Zugriff Wohnungen anbietet und damit auch ein wichtiger Partner in der Bereitstellung von Wohnraum ist.
Jetzt haben wir viel darauf verwendet, aber das ist ja ein wichtiges Thema, weil die Ängste bestehen ja, wie kann ich in dieser Stadt leben? Kann ich mir das Wohnen noch leisten oder muss ich tatsächlich wirklich mich verkleinern oder was auch immer? Finde ich überhaupt eine Wohnung? Das ist ein wichtiges Thema. Sie sind Sozialpolitiker. Was sind weitere Themen? Also Schulsanierung, es ist völlig klar, Kindergärten, was gehört zu einem sozialen Miteinander? Sie waren ja jahrelang Mehrgenerationenbeauftragte. Wie kann eine lebenswerte Stadt, wo Generationen miteinander leben, das ist für die Jungen, für die Älteren, für die Unterschiedlichkeit tatsächlich ein lebenswertes Erfurt gibt.
Also neben den Grundvoraussetzungen, wo eine jede junge Familie natürlich danach fragt, finde ich einen Kindergartenplatz, finde ich danach auch eine Schule, in dem meine Kinder gut lernen können, fragen die Menschen zunehmend auch nach den weichen Standortfaktoren so drumherum. Und das ist eben nicht nur Kultur, dass man sagen, wir haben ein schönes Theater, wir haben auch ein reichhaltiges Kulturangebot. Das ist nicht nur Sport, auch wenn ich großer Sportfan bin und da wir haben viele Sportvereine, viele Events.
Gehen Sie noch ins Fitti?
Ich gehe noch regelmäßig selber Sport machen, spiele Squash, vor dem Sommer auch viel Wasserski
also und gehe
auch
ein Fitnessstudio noch. Also Fitnessstudio ist noch, also nicht nur Volleyballfunktionär.
Nein.
Also ich bin sofort Sportfunktionäre, die Funktionäre sind, aber selber
Also Volleyball spielen kann ich nicht, das konnte ich nie. Ich bin seit 16 Jahren Vereinspräsident, aber da kümmere ich mich gerne ehrenamtlich um unseren Verein, das macht auch Spaß. Ist aber nicht meine Leidenschaft, also allerdings auf einen Squash, Badmintonspiel, Tennisspiel oder auch im Sommer Wasserski fahren oder im Fitnessstudio, da halte ich auch mit 52 noch gut mit. Ja. Insbesondere mit meinen Söhnen, die mich dann immer mal zum Duell fordern.
Nein, wirklich? Aber, wie alt sind die da so?
Der Älteste ist 30, der Zweite ist 17, der Dritte ist 11, also da ist quer durch die Altersgeneration bin ich viel mit denen unterwegs. Aber zurück zum Thema, also die Leute fragen, in der Tat nicht nur nach den vermeintlich sozusagen großen Faktoren, sondern die wollen im sozialen Nahraum sich wohlfühlen. Ich war am Samstag beim Spatenstich für das Kinder- und Familienzentrum am Roten Berg. Dort das Jesus-Projekt, die das seit langer Zeit dort engagiert sind, eine ganz, ganz wichtige Sozialarbeit leisten, haben gesagt, wir wollen hier ein Familienzentrum etablieren, haben viel Spenden gesammelt, auch mit kommunaler Unterstützung jetzt das Grundstück geklärt und legen los. Wir haben in Erfurt am Moskauer Platz das Mehrgenerationenhaus, wir haben auch im Südosten, am Drosselberg oben, das Familienzentrum dort, also es gibt eine ganze Menge an Angeboten. Und danach fragen Leute, weil Leute fragen danach und sagen, ich möchte, dass mein Kind sinnvoll nachmittags die Freizeit auch verbringen kann. Dazu braucht es soziale Angebote. Ich möchte, dass ich in Notlagen Hilfe erfahre in der Stadt, Beratung erfahre, auch Unterstützung erfahre. Das sind so die sozialen Themen. Und dafür müssen wir als Stadt sorgen. Und dazu gehört bei aller Kritik, wir schimpfen immer sehr über Rot-Rot-Grün und sagen, machen Sie alles blöd. Aber ich muss beispielsweise sagen, der Jugendförderplan und die Ausstattung, was wir an Jugendeinrichtungen haben, was wir auch an hauptamtlichen Mitarbeitern der Jugendarbeit haben, da kann sich Erfurt sehen lassen. Das ist gut. Es gibt Bereiche, die weniger gut sind. Wir würden uns 500 Kita-Plätze mehr wünschen. Dazu bräuchte es mindestens 3 Neubauten. Das wird in naher Zukunft nicht gelingen. Aber es gibt eben auch Bereiche, die gut laufen. Das gehört für mich zum sozialen Faktor einer Stadt dazu.
Mhm. Sind für Sie so eine Kooperation, das nennt sich ja auf Kommunalebene nicht Koalition, sondern eben Kooperation, ist das zwingend notwendig? Würden Sie sich wünschen, wieder so eine große Koalition geht ja nicht mehr. Was wären so für Wunschpartner für Sie, wo Sie sagen, mit denen könnte ich mir so eine Koalition, eine Kooperation vorstellen auf kommunaler Ebene? Oder sagen Sie, nö, behandeln wir aus thematisch?
Also ich glaube, es braucht solche Kooperationsvereinbarungen, weil das hat uns so ein Stückchen auch die Erfahrung der letzten 13 Jahre gezeigt. Rot-Rot-Grün stand immer dann zusammen, wenn es darum ging, gemeinsam auch nette Sachen zu beschließen. Geld zu verteilen, da ein paar neue Radwege, dort andere Sachen, also die einfachen Sachen, da steht
das
man
war
gerne zusammen.
Nee, das war nicht abwertend. Nein. Geld verteilen, Radwege, ein bisschen nett.
Das war überhaupt nicht abwertend gemeint. Ich mag Radwege, ich mag auch Radfahrer, auch wenn ich selber lieber Motorrad fahre. Nein, aber was ich meine ist, in Zeiten, wo Geld da ist, ist es vermeintlich leicht, gemeinsam auch Beschlüsse zu fassen. Die Schulsanierung zeigt uns jetzt gerade die Kehrseite der Medaille. Wenn es Geld schwierig ist oder wenn dringende, unangenehme Entscheidungen anstehen, das wird eine unangenehme Entscheidung, stelle ich schon fest, wenn sich da Linke und Grüne seitwärts in die Büsche schlagen und sagen, das, was wir ehemals mit unserem Kooperationspartner über Jahre erfolgreich gemacht haben, mit der SPD gemeinsam, da sind wir jetzt nicht mehr mit dabei. Jetzt kann man darüber spekulieren, ob das was mit aufziehendem Wahlkampf zu tun hat. Wir haben als CDU trotz aufziehendem Wahlkampf gesagt, wir halten diese Schulsanierung für so dringend notwendig, dass wir auch bereit sind, auch außerhalb von irgendeiner Kooperationsabsprache, die es zwischen uns und der SPD gab, gemeinsam auch mit der SPD unangenehme Entscheidungen zu treffen. Ich sage Ihnen, und dazu mache ich lange genug Politik, ich bin seit 93 im Stadtrat, es kommen unangenehme Zeiten noch auf uns zu. Wir haben zurzeit Höchsteinnahmen in der Stadt. Das meint sowohl Gewerbesteuer, das meint auch die wirtschaftliche Situation, die wir haben. Wir haben niedrigste Zinssätze. Ich befürchte, es wird irgendwann in 3, 4, 5 Jahren auch eine Situation kommen, wo das in die völlig andere Richtung läuft. Wir hatten Zeiten, als
jetzt
wir
investieren, heißt es, höre ich durch. Jetzt investieren, jetzt was machen.
Natürlich. Du, ja. Aber natürlich.
Ja, da müssen Sie eigentlich sagen, wenn Sie weiterdenken, dass es sowas wie Schuldenbremsen und diese Kommunalordnung, wo eine Kommune nicht investieren darf, eigentlich nicht so förderlich ist,
nein,
oder?
Also das eigentliche Problem ist, eine Schuldenbremse macht schon Sinn, weil natürlich das, was man heute an Krediten aufnimmt, das ist ja kein Kredit, wo man sich heute Geld borgt und sagt, das gilt für die nächsten 20 Jahre. Die Zinssätze passen sich im Laufe der Zeit an. Und wenn die Zinsen steigen werden, trifft uns das auch als Stadt. Dann trifft uns auch als Stadt das selbst für bestehende Kredite mit. Deswegen muss man da natürlich vorsichtig sein. Es gibt kommunalrechtliche Grenzen, die hat zum Glück der Gesetzgeber, der Thüringer Landtag damals gezogen, hat gesagt, wir wollen keine hochverschuldeten Kommunen, weil die wären sonst nicht mehr in die Lage versetzt, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Das ist schon richtig. Ich beklage nur, und das ist so ein Stückchen auch, das meint dann Finanzen in Ordnung bringen. Wir haben in Erfurt über viele Jahre ein krasses Missverhältnis gehabt zwischen dem sogenannten Vermögenshaushalt, also da, wo Investitionen drin sind für Straßen, Brücken, aber eben vor allem auch für Kitas, für Schulen und für soziale Infrastruktur, wo man Sachen gebaut hat. Da hatten wir zu wenig drin und wir hatten zu viel im sogenannten Verwaltungshaushalt, was alles Mögliche meint, von Personalkosten.
Das sind vor allen Dingen die Personalkosten. Die Leute werden
ordentlich bezahlt. Personalkosten, wenn man den Haushalt der Stadt Erfurt sich anschaut, wir haben rund 880 Millionen etwa, was der Haushalt umfasst. Wenn man das sieht, das sind immer so eine Größenordnung 100 bis 150 Millionen Investitionsbereich drin. Und der Rest sind sogenannte Verwaltungsausgaben. Verwaltungsausgaben sind die Personalkosten bei 3000 kommunalen Bediensteten mit etwa 180 Millionen, ein ganz großer Brocken, nicht der größte Brocken, die sozialen Sicherungssysteme.
Das sind auch ein Stückchen teurer,
sind aber Pflichtaufgaben. Sowohl Personalkosten als auch soziale Sicherungssysteme sind Pflichtausgaben. Die müssen wir leisten. Das ist auch immer, wenn man draußen versucht zu erklären, toller Haushalt, 800 Millionen und mehr, da müssen sich doch so die 10 Millionen finden lassen. Wenn man das dann draußen versucht zu erklären, dann sagt, nee, also der Haushalt, davon sind 98% festgebunden. Wir als Stadträte haben ein relativ kleines Spiel. Wir streiten uns um 50.000 Euro für die Erfurter Schotte, genauso wie für viele andere kleine Projekte, wo es mal um 10 oder 15.000 Euro geht. Und derjenige, der glaubt, ich gucke mir den Haushalt mal gründlich an und dann finde ich 10 Millionen Reserven, den lade ich gerne ein. Helft uns, macht mit als sachkundige Bürger, macht mit dem Stadtrat, durchforstet mit uns den Haushalt. Aber die Wirklichkeit ist eben, wir müssen als Stadtrat auch so ein Stückchen immer darauf achten, dass die mittelfristigen Finanzen funktionieren. Und das meint eben auch, dass man nicht
also die großen Schulden anhäuft. Die Rahmenbedingungen, wichtig jetzt investieren, es wird finanziell härtere Zeiten geben, deswegen sehr wichtig, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo das auch funktionieren kann.
Aber deswegen, um auch auf Ihre Frage zurückzukommen, deswegen ist es dafür dann schon gut, auch verlässliche Partnerschaften zu haben, ist wie in einer Ehe. Man verabredet sich in guten und in schlechten Zeiten. Wenn man sich nur für die guten Zeiten verabredet und hinterher sagt, na jetzt lasse ich den Partner ziehen und suche mir einen neuen Partner, dann wird es schwierig in der Politik und dafür werbe ich. Wir haben als CDU im Wahlkampf gesagt, wir wollen mitgestalten. Wir sind seit gut 13 Jahren jetzt in der Oppositionsrolle, wo das Mitgestalten in der Regel nur funktioniert hatte, wenn die anderen sich uneins waren und wir uns dann Mehrheiten mitgesucht haben.
13 Jahre ist es schon.
13 Jahre ist schon her. 2006 ist Andreas Bause mein Oberbürgermeister geworden. Bis dahin hatten wir eine knappe Mehrheit. Damals Manfred Ruge noch OB. Schwarz-Grün gab es damals, haben viele vergessen, dass es das zu der Zeit bis 2006 gab. Aber mit der Wahl von Andreas Bausewein hatte Rot-Rot-Grün eine rechnerische Mehrheit und seitdem auch in dieser Kooperationsvereinbarung gelebt. Sie haben alle Haushalte beschlossen durch die Zeit, bis auf den jetzigen. Der jetzige Haushalt, der vor wenigen Wochen beschlossen wurde im Stadtrat, war der erste Stadtrat, der erste Haushalt seit 13 Jahren, wo die CDU mit zugestimmt hat. Und das nicht deswegen, weil wir gesagt haben, wir können jetzt mit einmal das, was Rot-Rot-Grün da fabriziert, besser leiden, sondern weil wir auch ein klares Signal senden wollten, dass wir auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.
Noch zu der Konstellation, also wie wäre jetzt auch so eine Koalition FDP, AfD und wer sich noch so findet, denkbar oder gibt es dafür die Grenzen? Oder
definitiv wird es von der CDU keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD geben. Ich bin Fraktionsvorsitzender seit 9 Jahren, ich habe das immer wieder deutlich gesagt, für mich sind die Kollegen von dieser Partei keine glaubwürdigen Politikpartner in keinem Bereich, weder in der Stadt noch im Land, weil das, was sie vertreten, inzwischen eben genau das ist, was wir eingangs des Gesprächs gesagt haben, Menschen Angst machen, von Unsicherheiten leben. Es sind für mich weder Gesprächspartner noch Kooperationspartner noch Koalitionspartner. Das kann, darf und werde ich definitiv ausschließen. Und das gilt nicht nur für mich in meiner Person als Fraktionsvorsitzender, das ist eine ganz klare auch politische Meinung von uns als CDU in Erfurt und auch von der Landes-CDU, die das mehrfach gesagt haben. Wir möchten Partner finden. Man wird nach der Wahl schauen, wie sich Mehrheiten zusammensortieren, ob das mit der SPD als großen Partner ist, ob das mit der FDP, wenn sie entsprechend stark auch reinkommen, als Partner ist, ob das auch neue Gruppierungen wie die Mehrwertstadt sind, dann wird man noch.
Also Mehrwertstadt, Freie Wähler, Linkspartei, Grüne, sind die offen jeweils?
Naja, ich denke, man muss mit all den Partnern, die demokratisch gewählt sind, in dem Stadtrat sind,
gut, zu dem Spruch Gespräche führen, aber selbstverständlich. Es gibt ja Präferenzen.
Nein, es gibt natürlich Präferenzen. Die Präferenzen liegen bei mir nicht bei den Linken. Also da muss ich schon sagen, insbesondere was momentan sich bei der Schulfinanzierung abspielt, das ist für mich ein Gradmesser. Sind die bereit, solche unangenehme Entscheidungen mitzutragen? Wenn sie das nicht tun, muss ich sowohl die SPD überlegen, ob das auch für sie dauerhaft ein Partner sein kann. Für uns als CDU gleich gar nicht, weil wir sagen, Leute, ihr seid nur Schönwetterpolitiker und nicht diejenigen, die auch unangenehme Entscheidungen mittreffen. Und das ist ja, das darf man ja auch mal sagen, wenn wir jetzt dieses Schulprogramm anfangen, auch mit diesen Finanzierungen und mit diesen künftigen Mietzahlungen, bedeutet das, dass sich die Stadt für die nächsten 10 bis 15 Jahre festlegt, dass die Schulsanierung höchste Priorität hat und vieles andere, was wir uns wünschen, wofür auch wir im Wahlkampf als CDU werben. Wir werben für die dritte Ballsporthalle, wir werben für die dritte Schwimmhalle, also wir werben ja auch nicht für die dritte Ballsporthalle, wir werben für eine große Ballsporthalle, wir werben für die dritte Schwimmhalle und trotzdem wissen wir, also es die Finanzen sind begrenzt. Es wird nur das oder das gehen. Und das wissen natürlich auch die Kollegen der Linken und der Grünen, dass die nächsten paar Jahre unangenehme Jahre werden, wenn wir uns jetzt darauf festlegen, dass die Schulsanierung mindestens die nächsten 10 Jahre das dominierende Thema in der Finanzpolitik der Stadt Erfurt sein wird.
Ist Michael Panse ein harter konservativer Knochen oder sind Sie eher jemand, der so vermittelt und sagt, ach, na ja, komm, wir sind doch eher eine konservativ-liberale Partei und ich rede mit allen, was für ein Stiefel fahren Sie jetzt?
Also als Fraktionsvorsitzender muss man zunächst auch in der eigenen Partei ein ausgleichender Typ sein, der unterschiedliche Interessen, wir sind 12 Stadträte, unterschiedliche Interessen zusammenfügt. Wir haben auch relativ breites Spektrum, was wir innerhalb der CDU abbilden. Da muss das Fraktionsvorsitzender schon darauf achten, dass sich alle wiederfinden. Als zweites, ein harter konservativer Knochen bin ich schon deswegen nicht, weil mein familiärer Background eher von verschiedenen Parteien geprägt ist und von dem familiären Dialog daheim und auch, weil ich Sozialpolitiker bin. Also es gibt viele, die sagen, wenn ich um die Ecke komme, hier, das ist der Sozialfuzzi, der hat früher doch immer die Sozialsachen gemacht, die weichen Themen, Familie und sowas. Das halte ich gerne aus. Das
sind harte Themen eigentlich.
Auch, naja, aber in der CDU im klassischen Bild sagt man, es gibt weichere Themen. Sozialpolitik, Bildungspolitik sind eher die weicheren Themen. Die harten Themen sind Recht, Ordnung, Sicherheit, Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik. Als Fraktionsvorsitzender muss ich in allen Themen so ein Stückchen mit drinne stecken und zu Hause sein. Die Leidenschaft, um wo ich politisch herkomme, ist natürlich die Jugend und die Sozialpolitik. Deswegen, ich würde mich nicht als konservativen Knochen bezeichnen, obwohl ich manchmal auch, wenn es um Vergangenheitsaufarbeitung geht, durchaus auch eine sehr dezidiert feste Meinung vertreten kann. Dazu war ich eben auch zur Wendezeit mit 24 in einem Alter, wo ich bewusst Sachen auch noch erlebt habe und wo ich mit Begriffen wie Stasi oder anderen Sachen nicht nur was anfangen kann, sondern mich das auch bedrückt, dass das Biografien von vielen Menschen zerstört hat. An der Stelle kann ich dann auch mal hart sein, aber das meint ausdrücklich nicht die Themen, wo es um die Law-and-Order-Politik geht. Das ist.
Verstehe. Nun sind ja die Diskussionen härter geworden. Der Umgang in der Gesellschaft ist härter, ist polarisiert, gehen Risse durch Familien. Das ist schon, gerade sind die im Online-Bereich unterwegs, in ihrem Hauptberuf. Da geht es ja richtig hart zur Sache. Wir erleben eine aufgeheizte Stimmung und obwohl der Wohlstand in Deutschland gestiegen ist, ist jetzt die politische Kultur rauer geworden. Das ist unangenehm. Wie gehen Sie damit um? Sind Sie deshalb weicher geworden oder wie sehen Sie das? Wie verarbeiten Sie das?
Also erstens, es stimmt, dass der Umgang rauer geworden ist. Abgerissene Wahlplakate gab es früher auch, aber so, dass ganze Straßenzüge über Nacht abgeräumt wurden, das ist so ein Phänomen, was einen immer wieder aufs Neue überrascht.
Auch Ihre eigenen?
Alle quer durch alle Fraktionen. Also deswegen ist das ja, oder durch alle Parteien, das ist nicht mal nur auf einen fokussiert. Was mich ein bisschen bedrückt, ist die Art und Weise, wie Menschen im Internet miteinander umgehen, in sozialen Netzwerken. Da ist vieles inzwischen in einer Art und Weise, in einem Tonfall, auch in einer Art der Beleidigung, wo ich sage, da braucht es etwas Regulierendes. Ich löse das für mich, indem ich in meinen persönlichen sozialen Netzwerken nach der ersten, zweiten Auseinandersetzung, die ich dann immer noch mit jemandem tätige, ihn beim dritten Mal dann auch blockiere. Das geht, da kann man zumindest das blockieren, damit ist die Meinung nicht weg, aber da muss man sich nicht mehr alles direkt an sich ranlassen. Ich vergleiche das gerne damit, früher gab es diese Diskussion am Stammtisch auch. Die Leute zwei Bier getrunken hatten, haben sie die krudesten Thesen und die blödesten Witze oder den Hass auch produziert. Aber das hat natürlich nicht so eine breite Wirkung gehabt. Das haben die fünf am Stammtisch miteinander diskutiert. Zwei haben gesagt, ey, ist aber schon Blödsinn, was du jetzt gesagt hast. Schlaf mal drüber und trink weniger. Heute ist das oftmals so, dass Meinungen in dem Moment, wenn sie im Netz sind, natürlich in der Welt sind und damit auch hunderte, tausende Leute berühren. Ich vergleiche es auch beispielsweise, wir sind hier beim Radio, aber das ist bei der Zeitung oder beim Radio nicht anders. Anonyme Kommentare, Leserbriefe gab es immer. Seit du aber ein Internet hast, eine eigene, sag ich jetzt mal, sozialen Medien hast, wo du auch Reaktionen erlaubst, muss man sowas moderieren. Und muss man auch Sachen, die beleidigend sind, entweder zur Anzeige bringen oder Leute auch blockieren oder rausstreichen. Und das ist anders geworden. Da ist der Umgangston rauer geworden. Jetzt sage ich auf der anderen Seite aber auch, bin jetzt 52 Jahre alt. Es kommt auch der Punkt, wo man Sachen auch ein bisschen gelassener nimmt. Und das habe ich alles schon mal gehört. Es gab es alles schon mal und ich weiß, wie Menschen sind.
In den 90ern war auch ein harter Umgang. Ne? War nicht so breit. Umgang, ja. Abschließend, wir haben jetzt uns eine Stunde geplaudert. Was bekomme ich, wenn ich bei Michael Panse drei Kreuze mache? Was bekomme ich geboten? Was bieten Sie den Wählerinnen und Wählern, die Sie wählen?
Also zunächst erste Überraschung, ich werbe nicht zwingend, dass die Leute drei Kreuze bei mir machen, sondern ich werbe für die 49 Kandidaten, die wir haben. Wir haben 49 Kandidaten als CDU, von denen ich sage, das ganze Meinungsspektrum, da sind viele gute Leute dabei. Als Fraktionsvorsitzender ist es meine Aufgabe zu sagen, die sind alle gut. Zweitens, wer die CDU wählt, wer Kandidaten der CDU wählt, bekommt zunächst die Aussage, dass da Menschen dahinter sind, die sich mit vollem Engagement reinhängen und die wollen. Und das gilt von neuen Kandidaten wie Christina Vogel, die mit einer großen Leidenschaft in den Wahlkampf geht, bis hin zu alten gestandenen Hasen, die schon teilweise seit 1990 wie Jörg Kallenbach im Stadtrat sind. Sie kriegen Leute, die für unsere Stadt arbeiten und die für unsere Stadt auch mit ihrem Fachwissen in allen Bereichen sich engagieren. Wir haben ein Wahlprogramm, was leider nicht so oft abgefragt wird, aber was online verfügbar ist, ja, und was man
alles auch da, aber geben kann. Sie sind jetzt mal hier als Person, als Michael Panse, ja. Was sagen Sie, ist ein ausgleichender Typ, so drei Schlagwörter, wo Sie sagen, warum sollen Sie wählen als Michael Panse?
Also ich habe das auf meinen Wahlplakaten ganz deutlich gemacht. Erfurt besser machen, die drei Worte. Erfurt meine Stadt, die ich liebe über alles und wo ich zu Hause bin. Besser, weil ich glaube, man kann immer Sachen auch noch besser machen. Und machen meint die Frage, tatsächlich etwas tun, nicht drüber schwatzen. Nicht, dass es reicht, nicht das Erzählte, sondern es zählt das Erreichte. Also man muss besser machen. Und das sind die drei Worte, mit denen ich das umschreiben würde.
Sagt Michael Panse. Danke fürs Gespräch und noch viel Kraft für den Wahlkampf.
Vielen Dank.
Tschüss.